kleine Italiener war sowieso ein Teil ihres Lebens geworden. Und auf einmal wusste Johannes Falk, was jetzt zu tun war. Und so setzte er sich noch einmal hin und schrieb ein ganz neues Weihnachtslied. Johannes Falk dichtete zur Melodie des kleinen Sizilianers dieses Lied, das wir heute noch alle kennen. O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Welt ging verloren, Christ ist geboren. Freue dich, o Christenheit. Ein ganz einfaches, ein ganz kleines Lied, passend zu dieser einfachen, kleinen Melodie. Und dadurch ist genau das passiert, was Jesaja hier schreibt. Ihr werdet sagen an jenem Tag, preist den Herrn. Macht seinen Namen überall bekannt. Verkündigt allen Völkern, was er getan hat. Sagt ihnen, wie unvergleichlich groß er ist. Singt und spielt zur Ehre dieses Herrn. Denn er hat gewaltige Taten vollbracht. Das soll die ganze Welt erfahren. Und genau so bewältigte der Dichter und vor allem der Vater Dr. Johannes Falk seine Trauer. Er machte aus dieser für ihn und seine Frau so schwierigen Situation ein neues Weihnachtslied für seine Kinder. Und indem er seine Trauer bewältigte, ehrte er gleichzeitig seinen Retter und Heiland, Jesus Christus. Und heute, liebe Gemeinde, heute kann es genau so weitergehen. O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Dieses Weihnachtslied, dem der Schüler von Johannes Falk, Heinrich Holzschuhe, noch zwei Strophen hinten angefügt hat, dieses Lied ist tatsächlich inzwischen weltweit bekannt geworden. Beim Einkaufen, auf dem Weihnachtsmarkt, selbst in den Kneipen ertönt meistens schon nach dem ersten Advent dieses Lied aus allen Lautsprechern. Und ich gebe es gerne zu, obwohl es für mich wirklich das schönste Weihnachtslied ist, das ich kenne, es gab auch Zeiten, da ging es mir schon mal auf die Nerven. Nicht dieses wunderschöne Lied, sondern das, was die Menschen draus gemacht haben. Und da ist wirklich kein Unterschied von hier nach Tirol. Im Zeitalter des Konsums ist ja alles recht, wenn es nur Geld bringt. Doch mitten in diesen Ärger habe ich dann die Geschichte gehört, wie dieses Lied entstanden ist. Und heute möchte ich dieses Lied zum Anlass nehmen, mit Ihnen zusammen seine Entstehungsgeschichte einfach so weiterzutragen. Denn diese Geschichte zeigt mehr als alles andere, was es tatsächlich heißt, Weihnachten zu feiern. Jesus Christus, die Quelle des Lebens, die Quelle aller Gnade und Liebe, er ist zu uns gekommen. Er verändert Herzen, so wie dieses Herz von Johannes Falk, aber er verändert auch Herzen wie deines und meines. Und wenn du es glauben kannst, dann verändert dieser Jesus Christus auch die Herzen derer, die heute ihn noch nicht so kennen, wie wir ihn durch seine Gnade kennenlernen durften. Können Sie, kannst du noch staunen über die Liebe Jesu? Kannst du dich noch freuen über seine Liebe, die ihn vom Himmel zu uns getrieben hat? Dann nimm doch diese Gelegenheit wahr. Wann immer dieses Lied wieder mal aus irgendeinem Lautsprecher tönt, frag doch mal dein nächstbestes Gegenüber, weißt du eigentlich, woher dieses Lied stammt? Und dann erzähl die Geschichte von Dr. Johannes Falk und der Entstehung dieses Weihnachtsliedes. Und wenn du dann erwähnst, dass er ein Freund von Johann Wolfgang von Goethe war, dann hören vielleicht sogar die Intellektuellen zu. Die Spötter, die Schöngeister, die über sowas Primitives wie Glaube und Heilige Schrift nur noch lächeln können. Und dann erzähl ihnen vom Retter der Welt, von dem, der uns aus Schuld und Sünde gerettet hat. Gerade in diesen Tagen von Weihnachten gibt es immer mal wieder gute Gelegenheiten, Menschen anzusprechen, sie einzuladen. Vielleicht aber sagst du, gerade in diesen Tagen kann ich das nicht mehr. Vielleicht zerrt der Schmerz und das Leid und das Gefühl der Ablehnung oder sonst irgendein anderes Leid an dir? Vielleicht haben dir Menschen gesagt, dass du es nicht wert bist, geliebt zu werden. Und du wirst damit so schwer fertig. Manchmal ist alles wie so taub hier drin. Dann bitte ich dich um eins, summ doch dieses Lied von Dr. Johannes Falk immer mal wieder so vor dich hin. Und während du dieses Lied summst, denk an diesen kleinen Italiener, den dieser Dichter in seinem Arm hielt. Und dann stell dir vor, genauso will dich der Herr Jesus in seinen Arm nehmen und dich festhalten. Und auch wenn du nicht mehr kannst, Jesus Christus hält dich fest. Aus seinen starken Armen kann uns niemand mehr rausreißen. Und vielleicht, ja vielleicht kannst du dich dann auch wieder ein klein wenig freuen. Und dann geschieht genau das, was Jesaja am Ende dieses 12. Kapitels sagt: Freue dich und juble, denn er wohnt in deiner Mitte. Er, der heilige Gott Israels. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen, uns allen, ein gesegnetes neues Jahr und für jeden Tag frohe Weihnachten. Amen.
Der Wochenspruch lautet ja: Wer euch hört, hört mich. Sagt Christus, und ist ein bemerkenswertes Wort. Als eben die Kinder hier gesprochen haben, links, habe ich sehr zugehört, vor allen Dingen, als es um die Regenwürmer ging. Ich denke, manche von euch wissen, dass ich passionierter Angler bin. Im Sommer wird geangelt, und da habe ich gefragt: Mensch, wo kriegst du deine Regenwürmer her? Also, ich war ganz beruhigt eben, ich habe sie immer gekauft. Aber wenn der ein oder andere zu Hause welche hat und will sie für mich sammeln, in 5 Wochen fahre ich in Urlaub und dann brauche ich Regenwürmer. Das mal vorab. Ich möchte heute Morgen eine Predigtreihe beginnen, einige Predigten halten über eine Person aus dem Alten Testament. Ich liebe das sehr. Das Alte Testament ist so ein Bilderbuch des Glaubens. Da kann man Maß nehmen, was Glauben wirklich heißt, wie Gott, der lebendige Gott, mit Menschen unterwegs ist und wie Menschen mit Gott unterwegs sind. Und über eine Person möchte ich sprechen, der ist König, aber gehört nicht ganz so zur Crème de la Crème, nicht in die erste Reihe. Das ist der Mann mit Namen Josaphat. Schon mal gehört? Wer kennt den? Ihr anderen werdet das jetzt erfahren in den nächsten Wochen. Also über seine Kindheit wird sehr wenig berichtet. Und wir steigen ein in sein Leben, als sein Vater, der König Asa, stirbt. Und er, der Josaphat, im geteilten jüdischen Land, jüdischen Volk, König von Juda wird. Das war 868 vor Christus, 35-jährig wird er König, Chef über das ganze Land. Und er regierte insgesamt 25 Jahre, ein paar Jahre mehr als ich in Heidelberg. 25 Jahre. Und jetzt der Text aus dem 2. Chronik, Kapitel 17. 2. Chronik 17. Josaphat, der Sohn Asas, wurde König anstelle seines Vaters. Er wurde mächtig in Israel, brachte Truppen in alle befestigten Städte Judas und legte eine Besatzung in das Land Juda und in die Städte Ephraims, die sein Vater Asa erobert hatte. Der Herr war mit Josaphat, denn er lebte wie früher sein Vorfahre David und suchte nicht die Baale, die Fruchtbarkeitsgötter, auf, sondern den Gott seines Vaters David. Er befolgte seine Gebote und machte es nicht wie die übrigen im Nachbarstaat Israel. Darum festigte der Herr die Königsherrschaft in seiner Hand. Ganz Juda brachte Josaphat Geschenke, sodass ihm Reichtum und Ehre in hohem Maß zuteil wurden. Da sein Herz den Wegen des Herrn folgte, erstarkte sein Mut, oder er wurde mutiger in den Wegen des Herrn, und so entfernte er auch die Kulthöhen und die Kultpfähle aus Juda. Im 3. Jahr seiner Regierung sandte er seine Beamten Ben-Hajil, Obadja, und die anderen Namen will ich euch ersparen. Sie lehrten in Juda Mit dem Gesetzbuch des Herrn durchzogen sie alle Städte Judas und belehrten das Volk. Über alle Königreiche der Länder, rings um Juda, kam der Schrecken des Herrn. Der Herr machte, dass sie Angst vor ihm bekamen, sodass sie mit Josaphat keinen Krieg anfingen. Die Philister brachten ihm Geschenke und zahlten Tribut. Auch die Araber lieferten ihm Kleinvieh, 7700 Widder und genauso viel Ziegenböcke. So wurde Josaphat immer mächtiger, er baute in Juda Burgen und Städte mit Kornspeichern und hatte viel Vorrat in den Städten Judas und Kriegsleute, streitbare Männer in Jerusalem. Die nächsten Verse würde ich am liebsten auch noch lesen, da geht es nämlich so unwahrscheinlich geordnet zu in dem Heer. Und da kann man immer Maß nehmen, dass Gott auch ein Gott der Ordnung ist, was immer das auch für uns zu sagen hat. Vielleicht so weit jetzt einmal hier. Und ich möchte das Thema darüber stellen, die ganz einfache Geschichte eines rechten Christen. Die ganz einfache Geschichte eines rechten Christen. Hier bei Josaphat, da sehen wir, er ist kein Mann von Halbherzigkeit, sondern der legt sich eindeutig fest. Eindeutig fest, in den Versen 3 und 4 kann man das sehen. Der Herr war mit Josaphat, denn er lebte wie früher sein Vorfahre David und suchte nicht die Baaler seiner Umgebung auf. Er befolgte die Gebote Gottes und nicht wie die übrigen. Kein Mann von Halbherzigkeit. Er hat sich an seinem Ahnherr David, dem großen König, orientiert. Und ich kann mir vorstellen, dass dieser Josaphat durch seine Eltern von dem David erfahren hat. Und dass sein Herz höher schlug, als er diese Geschichte hörte zwischen David und Goliath. Also denke ich immer noch mit Freuden dran. Also manches, wo man heute vielleicht ein bisschen anders denkt, hat man in der Kindheit mit Freuden zugehört. Und wie dann hier der David sich an diesen Riesen Goliath macht. Und er sagt, du kommst mit deinem Selbstvertrauen, ich aber komme im Namen des Herrn zu dir. Und dann hat er diesen riesigen Mann da, diesen Goliath da gefällt an der Stelle. Und dann nachher wird gewiss diese Josaphat auch gemerkt haben und gehört haben, wie Gott diesen David beschützt hat. Als Saul ihm nachstellte und wie Gott seine Hand über seinem Mann David gehalten hat, durch alles hindurch. Das hat ihn gepackt. Sicher hat er auch die dunkle Geschichte seines Ahnherrn David gehört. Dass er sich an die Frau seines Nachbarn dran machte. Und dass sie von ihm schwanger wurde. Und dass er noch einen Mord obendrauf setzte. Aber dass Gott ihn nicht losgelassen hat. Dass Gott seine Hand Tag und Nacht auf diesen Mann gelassen hat, bis er bereit war, umzukehren, Buße zu tun. Und wie dann der Herr ihn weiter gebrauchen konnte. Nach seiner depressiven Phase. Hier hat dieser Josaphat Vertrauen zu Gott ins Herz bekommen. Vertrauen zu Gott, dem Gott Davids. Liebe Freunde, wie wichtig ist das, dass Eltern sich Zeit nehmen, auch ihren Kindern die Geschichten von Gott nahezubringen. Dass das nicht husch, husch weggeht, sondern dass das wirklich zu einem guten Ritual wird in den Familien. Sich Zeit nehmen, den Kindern Gott nahe zu bringen. Auch durch Geschichten der Bibel, auf Fragen einzugehen und vieles andere mehr. Das hat diesen Josaphat geprägt, wie Gott mit David unterwegs war. Und dann hatte er ja auch noch einen leiblichen Vater, Asa. Und der war ja vor ihm König. Und es war eine sehr zwiespältige Person. Das ist hochinteressant, im Alten Testament das Leben dieser Könige zu sehen. Ich habe mir da so vieles in meiner Bibel angestrichen. In jungen Jahren heißt es von diesem König Asa, seinem Vater, er tat, was dem Herrn wohlgefiel. Er tat, was dem Herrn wohlgefiel. Er war glaubensvoll, er war mutig, er führte sogar eine geistliche Reformation in seinem Land durch. Und dann heißt es dort, und Gott segnete ihn. Gott segnete sie. Und dann gab es in seinem Alter einen Knick, einen geistlichen Knick. Bei dem Mann, der eine geistliche Reformation durchgeführt hat, da gab es einen geistlichen Knick. Alter schützt auch vor Torheit nicht. Das sehen wir auch in der Bibel. Und das ist manchmal sehr schlimm, das auch im Leben von Menschen heute zu sehen, dass es in ihrer geistlichen Entwicklung einen Knick gibt. Einen Knick gibt. Dass da ein guter Anfang war und ein schreckliches Ende gefolgt ist. Ich könnte Einzelheiten erzählen von Menschen, die im hohen Alter noch das Rad geschlagen haben, wie wir so schön sagen. Und der schlittert wahrscheinlich sehr langsam in den Unglauben hinein und kommt nicht mehr heraus, dieser Mann Asa. Kommt nicht mehr heraus. Und dann kann man bei ihm wirklich sehen, wie Bauernschleuer und politische Diplomatie ihm wichtiger ist, als das Vertrauen ganz allein auf Gott zu setzen. Und dann verliert er den Segen Gottes. Es gibt keinen größeren Verlust, als den Segen Gottes zu verlieren. Unterwegs zu sein, vielleicht sogar fromm unterwegs zu sein, aber den Segen Gottes nicht mehr zu haben. Und dann lässt Gott diesen Mann auch schwer krank werden hier. Und selbst das hat ihm nicht geholfen und gedient zur Umkehr, dass er sein Leben hinterfragt und neu auf Gott ausrichtet, wie zum Beispiel Hiskia, der in dieser Not sich ganz neu auf Gott ausrichtet. Und Gott segnet ihn und gibt ihm 15 Lebensjahre hinzu. Im eigenen Elternhaus hat er Anschauungsunterricht bekommen, wie Gott Menschen segnet, die ganz mit ihm gehen, und wie Gott seinen Segen zurückzieht, wenn Menschen ihn immer mehr ausklammern aus seinem Leben. Josaphat hat die ihn umgebenden Menschen sehr wohl beachtet und sehr wohl beobachtet, auch die Zwiespältigkeit vieler Glaubender, und er hat daraus für sich persönlich eine Konsequenz gezogen. Ich will ganz auf Gott setzen und ich will ganz entschieden und einseitig mit Gott leben. Klar, eindeutig und konsequent mit Gott. Liebe Freunde, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber ich vermute mal, wir sind da sehr schnell einig, wie stark Vorbilder prägen können. Wie stark Vorbilder prägen können. Positiv und negativ. Positiv und negativ. Kinder und Jugendliche werden auch unseren Glauben auf Echtheit und Eindeutigkeit abklopfen. Und das ist ihr gutes Recht. Ob unser Leben so die aufgeschlagene Bibel ist. Und ob man da wirklich was von der Lebendigkeit und von der Liebe und von der Macht dieses Gottes sieht. Sie entwickeln ein gesundes Gespür dafür, ob unser Leben echt und eindeutig ist und es ganz eng an Jesus gebunden ist. Sie spüren, ob sich das Leben mit Gott bei uns nur sonntags abspielt oder ob das auch im Alltag durchträgt, vorkommt, die Ehen und Beziehungen prägt. Sie spüren, ob wir uns nach seinem Willen und nach seinem Reich und seinem Namen ausrichten. Und sie spüren gewiss auch, was bedeutet uns eigentlich die Beziehung zur Gemeinde, dass wir zur Gemeinde des Herrn gehören. Was bedeutet das für Vater und Mutter? Wo schlägt sich das nieder? Schlägt sich's nieder? Und das alles kann man dann auch auf die Verwandten, Nachbarn und Arbeitskollegen ausweiten. Auch sie spüren und bekommen mit, ob wir diese freigelassenen Gottes sind, die von Gott in eine ganz neue Freiheit hineingesetzt worden sind und die wirklich das Wort Leben verdient. Vielleicht ist uns das ja manchmal ganz unangenehm, so im Schaufenster Gottes zu sein. Im Schaufenster zu sein oder auf dem Präsentierteller und das Menschen in unser Leben hineinschauen. Ich finde das spannend. Ich finde es gut. Ich finde das gut, durch alle Fehler hindurch. Fehlerlosigkeit ist nicht gefordert und mit Fehlerlosigkeit kann man auch nicht dienen. Aber ich finde es gut, dass Menschen in mein Leben hineinschauen. Und dass meine ganzen Nachbarn ja, in mein Leben hineinschauen. Wie leben die ihre Ehe? Wie pflegen sie ihr Grundstück? Ist auch sehr wichtig. Ob das Unkraut da Meter hoch wird und habt ihr keine Zeit für all die Dinge. Es wird irgendwo gesehen und das finde ich spannend. Das finde ich spannend und das ist gut. Eine Möglichkeit, irgendwie Gott ins Gespräch zu bringen, auf diesen Gott hinzuweisen. Wer euch hört, der hört mich. das ist ja ein Wort heute Morgen, da staunt man ja, da erschrickt man ja fast. Wer euch hört, der hört mich. Wer euch sieht, der sieht ein Stück weit was von mir. Hoppla, da muss man erst mal wieder drüber stutzen. Im Alten Testament heißt es einmal, dass die umliegenden Völker das Volk Israel sehr beobachtet haben. Und dann heißt es dort, wir spüren etwas, dass der Herr mit euch ist. Dass der Herr mit euch ist. Da ist was anders. Und das zieht uns an, das stößt uns nicht ab. Das zieht uns irgendwie an. Was ist das noch? Und da haben sie geknobelt. Da haben sie angefangen zu knobeln. Was haben die, das wir nicht haben? Ist das nicht wertvoll, vielleicht auch für uns zu gewinnen? Josaphat suchte den Gott seines Vaters. Und in ihm will er auch sein Leben verankern. Das wünschen sich doch Eltern von tiefstem Herzen, oder? Vor allem, dass sie die Kinder anständig benehmen und so weiter. Das ist alles Zugabe. Sondern dieses Entscheidende, dass die Kinder sich nach dem ausstrecken, was mir unendlich viel bedeutet und was das Beste für mein Leben ist. Zweitens, Josaphat ist nicht nur frommer Himmelsbürger, sondern auch ein umsichtiger Erdenmensch. So möchte ich das mal sagen. Das ist nicht immer so. Aber bei ihm ist das so. Das kann man hier wirklich sehen in den Versen 2 und später in den anderen Versen. Hier sehen wir ihn wirklich als umsichtigen Regierungschef. Er wurde mächtig in Israel, brachte Truppen in alle befestigten Städte Judas, legte eine Besatzung in das Land Juda und die Städte Ephraims, die sein Vater Asa erobert hatte. Und dann geht das nachher weiter. So wurde Josaphat immer mächtiger, er baute Burgen und Städte mit Kornspeichern und so weiter. Josaphat vertraute ganz Gott und war doch ein sehr umsichtiger Regierungschef. Er war auf Erden aktiv. Sein Glaube an den Gott des Himmels, den verleitete ihn nicht zur Schludrigkeit in seinen irdischen Aufgaben. Er war kein geistlicher Schwärmer, vertraue nur auf Gott und dann wird alles so laufen. Sondern er hat sich sehr wohl um den militärischen Nachwuchs gekümmert hier. Er hat für eine geordnete Armee gesucht. Er hat die Stadtmauern flicken lassen und ausgebaut, Kornspeicher und so weiter angelegt. Und er wusste, die Friedenszeit, die wird nicht ewig gehen. Irgendwann geht's wieder los mit Hauen und Stechen. Und darauf muss man sich vorzeitig auch vorbereiten. Also nicht nach dem Motto, dem Seinen gibt's der Herr im Schlafe. Und deshalb schludere ich, träume ich. Das wäre Versuchung Gottes gewesen. Jonathan betete und arbeitete, das fällt mir an der Stelle auf, mag für manchen ein bisschen weit hergeholt sein, ich glaube nicht, ora et labora, er war ganz bei Gott und war gerade deshalb als Regierungschef umsichtig, weitsichtig und klug. Liebe Freunde, das schmerzt mich immer sehr, wenn ich diesen Vorwurf höre, dass Christen so ein bisschen flüchtig seien vor den Problemen in dieser Welt, dass sie so ein bisschen abgehoben, abgedriftet, abgedreht seien und von daher nicht mehr so ganz tauglich für diese Welt. Ich glaube, dass es sehr oft zu Unrecht als Vorwurf erhoben wird. Aber wenn es zutrifft, wäre es schlimm, dass Christen weltflüchtig seien und sie kümmerten sich nicht ums Diesseits, weil sie schon halb im Jenseits seien. Das wäre schlimm. Es ist schlimm, wenn Christen in den gestellten Aufgaben, in denen sie nun mal leben, nicht ihr Bestes geben, sondern schludrig und nachlässig sind, bequem oder sogar faul und nicht das geben, was sie geben können. Nicht mehr. Nicht mehr. Aber das geben, was ich kann, von meiner Veranlagung, von meiner Persönlichkeit her und so weiter. Dafür muss ich auch vor Gott gerade stehen. Das zu geben, was ich geben kann. Es ist schlimm, wenn wir vielleicht auch so mit Gott beschäftigt sind, dass wir den notleidenden Menschen an unserer Seite nicht mehr sehen. Ich weiß nicht, ob das Beispiel überhaupt greift, ob das unser Problem ist. Aber es darf wirklich nicht so sein. Es ist schlimm, wenn wir uns vielleicht in einer Gemeinde so sehr einsetzen, dass wir keine Zeit mehr haben für unsere alternden Eltern, die unsere Fürsorge nötig haben. Vielleicht hat niemand von uns so einen großen Verantwortungsbereich wie der Josaphat. Aber jeder von uns steht irgendwo im Amt und Stande. Und er hat Aufgaben und Pflichten und mögen sie noch so klein sein. Und die sollten wir treu und hingebungsvoll und gewissenhaft ausfüllen. Es geht nicht darum, dass Christen Streber sind. Es geht nicht darum, dass Christen Perfektionisten sind oder Paradepferde sein müssen. Aber ich denke, wir sollten erkannt werden, dass wir aus dem Glauben heraus auch die Aufgaben, die uns gestellt sind, von Montag bis Samstag wirklich anpacken. Und dass wir in den Bereichen wirklich absolut zuverlässig sind. Gebt dem Kaiser, was dem Kaiser ist, und Gott, was Gottes ist. Keiner kann sagen, ich habe im Himmel mein Bürgerrecht und deshalb brauche ich den Personalausweis auf Erden nicht mehr. Oder im Himmel wird nicht gewählt, es gibt tolle Dinge und deshalb brauche ich nicht zur Wahl zu gehen. Ich glaube, das ist mit einer Christenpflicht an der Stelle. Hauptsache Gemeinde, und deshalb schaue ich nicht mehr hin, was in den Kindergärten, in den Schulen und in den Betriebsräten passiert. Nein, wenn Jesus unser einziger Trost im Leben und im Sterben ist, dann ist er es eben im Sterben, aber auch im Leben. Und dieser Herr will, dass wir handeln, bis er wiederkommt, und das heißt auch engagiert als Christenmenschen in dieser Welt aufmerksam leben. Und als seine Leute Häuser bauen, als seine Leute Mieter sind, als seine Leute am Fließband stehen und verlässlich sind, als Christen eine führende Position ausüben zur Ehre Gottes und vielleicht untergebener sein. Josaphat war ein Mann, der ganz Gott zugewandt war und ganz erdgebunden lebte. Als Himmelsbürger hat er trotzdem die Bodenhaftung, die Erdhaftung nicht verloren. Und das Dritte, was mir hier auffällt bei diesem Mann, ist, dass er eine gesunde geistliche Entwicklung durchmacht. Da heißt es hier im Vers 6, da sein Herz den Wegen des Herrn folgte, erstarkte sein Mut, nahm er an Mut zu. Hochinteressant. Scheinbar ist er zu Beginn seines Glaubenslebens, als er mit Gott zu leben begonnen hat, als Gott mit ihm zu leben begonnen hat, nicht so mutig gewesen, oder? Sonst wäre das ja sinnlos. Er hatte noch nicht die Kraft, das durchzusetzen, was er vielleicht als richtig erkannt hat. Da blieb manches im Kopf und im Herzen stecken und fand noch nicht den Weg nach außen. Er hatte nicht die Kraft, das zu leben, was zu einer inneren Überzeugung schon geworden war. Konkret, bei ihm heißt das, der schwieg zu dem Götzendienst im Volk. Der hat das gesehen, links und rechts, dass die Leute sich da immer mehr um die Fruchtbarkeitsgötter, um den Baal bemüht haben und so weiter, statt den lebendigen Gott zu suchen. Er hat das gesehen, vielleicht mit weinendem Herzen oder weinendem Auge, ich weiß das nicht, aber traute sich nicht dagegen anzugehen, vielleicht, weil er fürchtete, ein Außenseiter zu sein oder wie auch immer. Und dann heißt es, als er in den Wegen des Herrn mutiger wurde. Darüber bin ich gestolpert. In den Wegen des Herrn mutiger geworden. Wir merken, Glaube ist nichts Statisches. Glaube ist etwas sehr Dynamisches, etwas lebendig, eben weil es Beziehung ist. Und Glaube ist auf Wachstum, auf Stärkerwerden angelegt, auf Mutigerwerden angelegt. Paulus schreibt einmal den Thessalonichern, euer Glaube wächst sehr. Euer Glaube wächst sehr. Und eure Liebe nimmt zu. Könnte das auch über dein und mein Leben gesagt werden? Dein Glaube wächst sehr. Und die Liebe, die Kraft der Liebe nimmt zu. Die Frage ist, wie werden wir denn mutiger, stärker im Glauben? Ich denke einmal, dass ich wirklich das lebe, was ich von Gott her als richtig erkannt habe. Dass ich das lebe, das ist auch meine Verantwortung. Dass ich das lebe, was er mir gezeigt hat. Und dass ich das nicht beiseite lege. Das lebe mit seiner Hilfe, was er mir gezeigt hat. Auch durch aufmerksames Beobachten und Verarbeiten dessen, was Gott in mein Leben hineinschenkt. Durch gewisser werden, dass Gott absolut vertrauenswürdig ist. Es ist ja so, genau wie bei einer jungen Ehe, da hat man ein Ja zueinander gesprochen, aber das will auch noch fester werden. Dass ich mich auf den anderen wirklich total verlassen kann. Und es ist im Glauben genauso. Man fängt mit diesem Christus an, weil man begriffen hat, dass dieser Christus alles für mich in die Waagschale gelegt hat am Kreuz und dass, wie wir es vorhin gehört haben, dass seine Liebe wirklich so unwiderstehlich ist. Fängt man an. Das ist so gut. Aber dann macht man Erfahrungen mit Gott. Und diese Erfahrungen, die sollen uns im Glaubensleben wirklich stark werden lassen, dass wir mutiger werden. Und dann geht dieser Josaphat hier ans Werk und dann räumt er in seinem Land auf und geht diesen ganzen Götzendienst da an den Kragen. Und Josaphat erlebt dabei, wie Gott sich zu den Seinen bekennt. Und er merkt, es ist gut, wenn man mit Gott seine Sachen anfängt. Und er erfährt, dass Gott seine Barmherzigkeit an denen erweist, die ihn lieben und seine Gebote halten. 2. Mose 20, 6. Mich hat persönlich im Glauben sehr ermutigt, dass ich erlebt habe, dass Gott auf mein Beten hört. Das war eine Grunderfahrung ganz am Anfang meines Lebens mit Gott. Dass Gott auf mein schwaches Beten hört. Und dass ich den Arm Gottes bewegen kann. Was mich hat mutiger werden lassen, das ist, dass Gottes Wort absolut vertrauenswürdig ist. Ich habe ein unheimliches Vertrauen in Gottes Wort. Ist vertrauenswürdig. Und es ist auf mein Leben anwendbar. Es gibt so viele Rezepte, es gibt unheimlich viele Bücher, punkto Ehe und vielem anderen, alles gut. Aber was ich im Wort Gottes finde, das hat nochmal eine andere Qualität für mich. Und das ist anwendbar. Und das kann sich und will sich wirklich in meinem Leben niederschlagen. Das hat mir ein ganz tiefes Vertrauen gegeben und das möchte ich nie in meinem Leben verlieren. Und auch das hat mich mutiger werden lassen, auch negative Erfahrungen. Das, was ich an Gott spare, das geht mir irgendwo anders verloren. Liebe Freunde, lasst mich mal so ganz offen sagen, wenn manche sagen, ich habe keine Zeit für die Stille mit Gott. Jeder hat 24 Stunden Zeit. Jeder. Die Frage ist, wie ich sie einteile. Was ich da spare an intensiver Gemeinschaft mit Gott, das kann mir tagsüber irgendwie verloren gehen. Ich sage es andersrum. Wenn ich mich Gott zuwende und ihn zu mir reden lasse und mir Zeit nehme, mit ihm zu sprechen, dann habe ich das Vertrauen in meinem Herzen, dass er mir auch tagsüber Umwege ersparen kann. Das Vertrauen habe ich zutiefst. Darf ich eine persönliche Frage stellen? Bitte. Bist du in den Wegen des Herrn mutiger, fester, kraftvoller geworden? Gibt es einen Unterschied in deinem Leben? Kannst du das feststellen, wo du mit Jesus zu leben begonnen hast und jetzt, nach einigen Jahren, mutiger geworden im Glauben? Nimm die Frage mit nach Hause. Das heißt ja mal in der Bibel, prüft, ob ihr im Glauben steht. Prüft es. Hochinteressant, was Paulus da schreibt. Bin ich mutiger geworden? Die Auswirkungen eines mutiger Werdens im Glauben sind vielleicht sehr unterschiedlich. Bei Josaphat war das klar, er ging diesen Götzen hier wirklich an den Kragen, der hat die heiligen Kühe geschlachtet, ich sage das mal so. Die heiligen Kühe damals, da ist er gegen angegangen und er wurde sehr offensiv in der Verbreitung des Glaubens. Er wurde sehr offensiv. Bei uns mögen die heiligen Kühe vielleicht ganz anders sein. Da sind Bindungen, die er lösen will. Oder dass ich endlich den längst fälligen Brief schreibe. Oder wie es eben hier so schön war, dass man da die geklauten Regenwürmer, dass man da hingeht. Ich weiß von einem Menschen, der hat mir gesagt, ich habe 5 Pfennig. Damals noch Pfennig, also es muss schon eine Generation vor der heutigen sein, glaube ich. Da wurde noch mit Pfennigen geredet. Ich habe 5 Pfennig geklaut. Und Gottes guter Geist, Heiliger Geist, hat mir keine Ruhe gegeben, bis ich die 5 Pfennige wieder zurückgebracht habe. So ein Quatsch, damit fängt es an. Dann wird man verlässlich und da kann Gott unheimlich viel draus machen, aus den 5 Pfennigen, die zurückgebracht werden. Oder dass ich Farbe bekenne in der Verwandtschaft, das kann sein, mutiger zu werden im Glauben, dass ich auf einmal beginne, in der Kantine vielleicht doch vor dem Essen zu beten. Das kann sein, dass ich, wenn faule Witze erzählt werden, dass ich da vielleicht hier und da mal ein Wort fallen lasse. Dass ich das nicht gut finde, dass ich das schade finde und dass dieses großartige Geschenk von Gott so durch den Kakao oder durch den Dreck gezogen wird. oder dass ich nicht mehr mich mit Halbwahrheiten herausrede, sondern ganze Sache mache an der Stelle, auch wenn es mal unbequem wird. Oder dass ich in finanziellen Dingen wirklich dem Herrn vertraue. Mutiger werden im Glauben. Und dann heißt es hier in Vers 3, und ich halte das für ein ganz wichtiges Wort, und der Herr war mit Josaphat. Er war mit Josaphat. Überleg mal, der Herr wäre gegen ihn. Da kannst du machen, was du willst. Gegen Gott kann man nicht boxen. Und wenn der Gegenwind von Gott kommt, das musste David an einer Stelle auch erfahren, dann ist es schwierig. Der Herr war mit Josaphat. Was kann Größeres über unser Leben gesagt werden, als dass der Herr ist mit uns? Dann kann viel gegen uns sein. Dann kann viel gegen uns sein, wenn das eine klar ist, der Herr ist mit uns. Mit Gott kann man auch über Mauern springen. Und er ist ein Gesegneter des Herrn. Und dann wird das hier deutlich. Er wurde mächtig gegenüber dem Nordreich Israel. Das hat etwas hier bei ihm mit Segen Gottes zu tun. Oder seine Position als Regierungschef, die wird gestärkt, er wird anerkannt. Und sogar seine Feinde, die buhlen um seine Gunst. Und die bringen Geschenke. Liebe Freunde, Segen Gottes ist nicht immer materiell ablesbar. Das möchte ich ganz klar betonen. Ist nicht immer feststellbar. Aber hier und da kann er sich auch ganz konkret auswirken. Vielleicht, dass mein Einfluss größer wird. In der Tat. Dass mir ein Vertrauensposten vom Chef angetragen wird. Dass ich geachtet und anerkannt werde, dass ich geschätzt und gesucht werde. Bei Jesus heißt es einmal, er hatte die Gunst bei Gott und bei den Menschen und er nahm darin zu. Wir wissen, das ist nicht so geblieben. Unser Herr wurde ans Kreuz geschlagen, ganz gewiss. Glaubende kann auch manchmal, auch wenn sie im Segen des Herrn stehen, voll der massive Gegenwind ihrer Umgebung ins Gesicht blasen und zu greifbaren, konkreten Benachteiligungen führen. Gunst und Gnade bei Menschen sind nie beständig, da kann sich der Wind auch mal drehen. Gottes Segen ist nicht immer nachweisbar, dass alles glatt läuft. So sagen manche, da habe ich den Eindruck, Gott hat nichts gegen mich, läuft alles glatt. Das hieße, wenn es nicht glatt läuft, dann muss Gott irgendwas haben. Wenn ich das hochrechne, bis hin zur Krankheit, dann komme ich in ganz, ganz große Probleme rein. In ganz große Probleme rein. Nein, viel wichtiger und beständiger ist der konkrete Segen Gottes, den ich im Herrn erfahre, oder Paulus drückt das so auch aus, dass ich geistlichen Segen empfange. Eine tiefe Geborgenheit. Ich war gestern mit einem anderen Bruder aus der Gemeinde bei irgendeiner Person, da hat man gerade Krebs festgestellt. Sehr jung. Und dann haben wir festgestellt, wie hier jemand bei aller Trauer und was bevorsteht, tief geborgen ist in Gott. Tief geborgen ist in Gott. Das ist Segen. Dass ich ein gutes Gewissen haben kann, mit dem man nicht nur gut schläft oder besser schläft, sondern auch innerlich erstarken kann. Das hat was mit Segen Gottes zu tun. Oder dass ich einen Frieden habe mitten im Chaos vielleicht. Oder eine Freude mitten im Sturm, obwohl alle Anlässe ins Gegenteil gehen. Oder eine Gewissheit, auf dem rechten Weg zu sein. Auf meinem Schreibtisch, und damit bin ich am Ende der Predigt, steht ein Satz von Dietrich Bonhoeffer. Ich möchte nicht ein erfolgreicher, sondern ein gesegneter Christ sein. Das ist nicht dasselbe. Ich muss mich auch manchmal fragen, stimmt das? Will ich das wirklich? Oder will ich doch vielleicht ein erfolgreicher sein? Das, was vielleicht andere mitkriegen, hat sich da was verschoben in meinem Leben? Ich schaue da immer hin. Steht so vor mir, vor meinem Auge. Ich möchte nicht ein erfolgreicher im Letzten, sondern ein gesegneter Christ sein, mit dem Gott unterwegs sein kann. Und der Herr war mit ihm. Das wünsche ich mir, das wünsche ich dir, das wünsche ich uns allen, Denn mit wem der Herr ist, der wird gesegnet. Und das ist gut. Amen.
Also das mit dem Kurzlebigen und dem alles geht so schnell vorüber und so, das kommt heute wirklich in eine ganz spannende Begegnung mit, wo bin ich denn hier? Entschuldigung. Das kommt in eine ganz spannende Begegnung mit Glaubenswahrheiten und mit Geschichten, die so uralt sind wie wenig andere Geschichten, die wir kennen. Und wir haben gerade mit dem letzten Lied so ein bisschen einen Weg schon gegangen und sind diesem Bild vom Lamm nachgegangen, das in der Bibel sehr häufig ist. Es hat für 5 Strophen gereicht, habe ich jetzt richtig mitgezählt? 5 Strophen gereicht, um nachzuzeichnen, wie das Bild vom Lamm in der Bibel gebraucht wird, wo überall Lämmer vorkommen, unter anderem in der Geschichte, die ich heute mit euch anschauen möchte und die so uralt ist und gleichzeitig so viel mit Fastfood zu tun hat, dass das mit dem Burger und dem crackigen Brot und so ein ganz guter Hinweis war. Ich nehme euch mit hinein in eine Geschichte aus dem 2. Buch Mose, aus dem 12. Kapitel. Der Herr sagte zu Mose und Aaron, als sie noch in Ägypten waren: Dieser Monat soll für euch der Beginn des Jahres sein. Sagt der ganzen Gemeinde Israel, dass jeder Familienvater am 10. Tag des Monats für seine Familie ein Lamm auswählt. Ist die Familie zu klein, um ein ganzes Tier zu verzehren, so soll sie sich mit der Nachbarfamilie zusammentun. Sie sollen sich vorher überlegen, wie viel jeder essen kann, damit nichts übrig bleibt. Das Tier muss einjährig und männlich sein und darf keinen Fehler haben. Ihr könnt ein Schaf oder ein Ziegenböckchen nehmen. Das Tier wird bis zum 14. Tag des Monats von der übrigen Herde gesondert gehalten. Gegen Abend schlachten dann alle Familien in der ganzen Gemeinde ihr Lamm. Von dem Blut nehmen sie etwas und streichen es an die beiden Türpfosten und den oberen Türbalken der Häuser, in denen sie das Mahl halten. Sie braten das Lamm am Feuer und essen es in derselben Nacht zusammen mit ungesäuertem Brot und bitteren Kräutern. Ihr dürft nichts von dem Lamm roh oder gekocht essen. Es muss am Feuer gebraten sein, und zwar ganz, mit Kopf, Beinen und Innereien. Ihr dürft auch nichts davon bis zum anderen Morgen übrig lassen. Die Reste müsst ihr verbrennen. Beim Essen sollt ihr reisefeiertig gekleidet sein, die Sandalen an den Füßen und den Wanderstab in der Hand. In Hast und Eile sollt ihr essen. Dies ist das Passafest für mich, den Herrn. In dieser Nacht werde ich durch Ägypten gehen und alle Erstgeborenen töten, bei Mensch und Vieh. An allen Göttern Ägyptens werde ich mein Gericht vollstrecken, ich, der Herr. Eure Türen aber sollen durch das Blut bezeichnet sein. Überall, wo ich dieses Blut sehe, werde ich vorübergehen. Und so werdet ihr verschont bleiben, wenn ich strafend durch ganz Ägypten gehe. Ich habe euch ein anderes Bild vom Fastfood mitgebracht, das jemandem aus dem Ruhrgebiet einfach viel näher ist. Und wir würden von Currywurst reden. Das ist so die Imbissstube an der Ecke, wo man hingeht, wenn man eigentlich keine Zeit zum Essen hat oder wenn man einfach Lust dazu hat, aber meistens, wenn man nicht viel Zeit hat. Und ihr seht die Leute, die da stehen, die Jacke hat man noch an, man will keine Zeit verlieren, nur mal eben schnell. Und man ist mit seinen Gedanken schon weiter, sicherlich nicht bei der Currywurst, das muss man im Ruhrgebiet auch nicht, die ist so gut, dass sie einen nicht stört dabei, das ist hier mitunter etwas anders. Ausgerechnet so ein Stehimbiss, so eine schnell mal nur zwischendurch Mahlzeit begegnet uns heute in einer Geschichte, die tausende von Jahren alt ist. Und das finde ich bemerkenswert. Wir haben gerade bei den Liedern, das ist mir aufgefallen, ganz viele Berge gesehen und die haben was vermittelt von der Erhabenheit und Unveränderlichkeit dieser Welt. Wir wissen, auch Berge verändern sich und wir haben gesungen, ein Wort von Gott lässt Berge, versetzt Berge. Und wir sind so ganz gepolt, dass früher, das war so die beständige Zeit und jetzt heute ist die schnelllebige Zeit. Und hier haben wir eine Geschichte, die ganz schnelllebig ist. In Hast und Eile soll da gegessen werden. Ausgerechnet ein Stehimbiss wird als Grundlage für das wichtigste Datum in der Geschichte Israels behalten, die Befreiung aus Ägypten. In Hast und Eile soll gegessen werden. Brot, dessen Teig nicht gehen kann und deshalb ungesäuert ist. Fleisch, das kurz am Feuer gebraten wird, nicht aufwendig zubereitet und gekocht und alles Mögliche, sondern schnell am Feuer gegrillt. Menschen, die reisefertig gekleidet sind, den Rucksack auf dem Rücken, den Stab in der Hand, das ist relativ unbequem, um zu essen. Zugleich merkt man in dieser Geschichte auch etwas, das will ich nicht verschweigen, von der Ordnung, von der inneren Sammlung. Also wenn da ein Tier ausgesondert wird und 4 Tage gesondert von der Herde gehalten und dann geschlachtet und man sich entsprechend vorbereitet, das hat schon was von Ordnung. Das ist nicht spontan, es ist ein bisschen anders wie mit der Currywurst. Die holt man nebenbei, das überlegt man sich 2 Sekunden vorher. Aber das Lamm, das hier zubereitet wird, da muss man schon ein bisschen Ordnung, innere Sammlung, Vorbereitung haben. Die Geschichte atmet etwas von einer Aufbruchsstimmung. Da sind Menschen, die sich zusammenfinden und unterwegs sind in etwas ganz Neues. Sie finden sich in Häusern zusammen und während draußen etwas Schreckliches geschieht, halten sie sich bereit für etwas ganz Neues, das beginnen soll. Immer wieder haben sich Christen als so eine Gemeinschaft verstanden, die sich rausnimmt aus dem üblichen Verkehr dieser Welt, die sich rausnimmt, weil sie zu etwas ganz Neuem aufbricht. Ich habe ein Zitat gefunden von Teresa von Avila, warum sie mit einigen Frauen in einem Kloster lebt. Und sie schreibt: Wir leben doch nicht darin, also in der Klosterzelle, um die Wände zu betrachten, sondern um zu bedenken, dass wir hier nicht für immer wohnen, sondern nur für die kurze Zeit unseres Lebens, wie lange es auch sein möge. Dann wird uns alles leicht fallen, weil wir wissen, dass uns die Ewigkeit in Fülle schenken wird, was uns hier fehlt. Denn dort entsprechen die Wohnungen der Liebe, mit der wir unserem Herrn Jesus Christus nachfolgen. Teresa von Avila erinnert daran, wir leben hier in dieser Welt nur einen kurzen Augenblick und sind unterwegs in eine ganz andere Welt. Jesus hat einmal den Jüngern gesagt, wenn ihr seht, dass es in dieser Welt schwierig wird, wenn ihr seht, dass diese Welt an ihr Ende kommt und ihr grauenhafte Nachrichten zu hören bekommt, dann, so sagt Jesus, seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Den Vers könnt ihr euch merken, im Advent werde ich ihn euch nochmal sagen, dann üblicherweise hören wir dieses Wort. Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Johann Christoph, Christian oder Christoph?